Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Ihr habt euch ja gewünscht, dass ich über toxische Familien spreche. Nach der letzten Folge über toxische Beziehungen kam da ganz oft die Nachfrage, wie sieht's denn eigentlich im familiären Kontext aus? Ich habe mir dafür Hilfe geholt und zwar von Fida. Fida ist selbst auch Psychologin und hat auch einen eigenen Podcast und auch auf Instagram ist sie auch vertreten, aber das kann sie euch gleich alles selbst erzählen. Und sie ist unheimlich kompetent in dem Bereich. Ich freue mich schon mega auf dieses Gespräch und wir werden dieses ganze Thema toxische Familien in zwei Podcast-Folgen beleuchten. Die erste Folge hört ihr jetzt hier und weiter geht's dann in der zweiten Folge auf Fidas Podcast. Fida, stell dich gerne mal vor.
Ja, hallo, danke schön für die Einladung. Ich freue mich total, mit dir dieses Gespräch führen zu können. Fühle mich auch sehr geehrt. Genau, mein Name ist Fida Masoudi. Ich bin auch Psychologin und Mutter und möchte noch dieses Jahr mit der Ausbildung zur Kinder- und jugendlichen Psychotherapeutin anfangen. Und eins meiner Lieblingsthemen ist Narzissmus. Genau, deswegen passt das, glaube ich, ganz gut, dass wir zusammen darüber sprechen. Ihr findet mich auf Instagram unter Nefsecke, genau, weil du es gerade erwähnt hattest.
Genau, und dein Podcast heißt auch Nefsecke, ne?
Der heißt Aus der Nefsecke.
Aus der Nefsecke, okay. Genau. Und ist auch überall, wo es Podcasts gibt, oder?
Genau, ja.
Genau, okay.
Die Standard-Apps, genau.
Okay, wie kommt es denn, dass Narzissmus so ein wichtiges, großes, interessantes Thema für dich ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe, lustigerweise, das nimmt man ja schon im Studium durch, ne? Dann ist das halt, werden halt die Symptome mal erwähnt. Aber da hat mir das noch nicht so wirklich viel gesagt. Und ich habe aber immer wieder in meinem Leben Personen bemerkt, die extrem viel Leid in ihrem Umfeld erzeugt haben und habe aber nie so richtig das benennen können, was das eigentlich ist. Und später bin ich dann, eigentlich erst vor ein paar Jahren, habe ich mich mehr mit dem Begriff Narzissmus auseinandergesetzt und da hat sich halt mir wirklich so eine neue Welt eröffnet und ich habe halt vieles verstehen können, was ich früher immer so bemerkt hatte, was ich auch ziemlich teilweise erschreckend fand. Und ja, ich bemerke halt immer wieder, dass total viele Leute davon betroffen sind und gerade diese Langzeitfolgen, also die Leute leiden halt lange unter narzisstischem Missbrauch, deswegen bin ich da, glaube ich, ziemlich leidenschaftlich bei dem Thema.
Ja, ich glaube, wenn man das so erkannt hat, also dass es da eine Störung gibt und wie die funktioniert und wie dieser Missbrauch funktioniert, dann fällt einem das alles wie so wie Schuppen von den Augen, ne? Und dann hat das Kind plötzlich einen Namen und ich erlebe das auch immer in der Praxis bei PatientInnen, wenn man dann sagt, okay, das ist ein narzisstischer Missbrauch, den sie da erleben und das sieht so und so aus, dann sind die immer so ganz, erstmal so total überrascht und auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es dann so, dass sie sagen, okay, wow, das liegt ja gar nicht alles an mir, sondern das hat Struktur, das ist irgendwie, da ist so ein System dahinter und plötzlich kann man es verstehen und damit kann man dann eben auch dagegen überhaupt erst angehen, so, ne?
Mhm. Ich finde das voll wichtig, so allein diese Erkenntnis, das war ja gar nicht ich.
Ja.
Ich bin schuld. Das macht so viel aus. Also diese Leute, die haben ja oft Jahre und jahrzehntelange Selbstabwertungen hinter sich und geben sich für alles und jeden die Schuld. Und wenn sie das dann mal erkannt haben, dass da wirklich was Ungerechtes ablief, also einfach diese Gefühle, die sie früher vielleicht auch als Kinder hatten, mal validiert werden, ich finde, das gibt einem auch so viel Kraft, dann das aufzuarbeiten, ja.
Schuld ist ja einfach so ein ganz großes Thema bei narzisstischem Missbrauch. Ich hatte das auch schon in der letzten Podcast-Folge zu toxischen Beziehungen angesprochen. Was würdest du denn sagen im familiären Kontext? Was unterscheidet sich da? Also wie wird da Schuld induziert? Also was würdest du sagen, wie funktioniert das im familiären Kontext?
Das ist schon eine andere Situation. Ich glaube, dass es da noch heftiger ist als jetzt in einer partnerschaftlichen Beziehung.
Ja.
Weil, also wenn man sich das so vorstellt, ein Kind, was aufwächst, so ein kleines Baby mit einem narzisstischen Elternteil, dann hat man ja dieses Elternteil, was das Baby mehr so als Erweiterung des Selbst sieht. Das heißt, dieses Kind ist dafür da, auch meine Bedürfnisse zu erfüllen, mich selber, also mir Anerkennung zu geben, positive Aufmerksamkeit, mich zu bewundern. Und wenn es dann aber auf der anderen Seite negative, also sogenannte negative Emotionen zeigt, wie Schreien oder so, dann ist es halt einfach ein Störfaktor und das darf nicht sein. Und wenn man sich da so ein Baby vorstellt, was da so aufwächst, dann lernt es ja von Anfang an, dass gewisse Gefühle nicht gewollt sind und wird dann auch merken mit der Zeit, also wenn sie dann älter werden, dann merken sie ja, dass je nachdem, was für ein äußeres Bild sie abgeben, sie eher gemocht werden von ihren Eltern und dafür dann vielleicht gelobt werden. Und dann wird halt so dieses Innere immer weiter so runtergeschraubt und das äußere Bild wird halt aufpoliert. Und das, der ganze Selbstwert wird ja dann verankert, auch an diesem äußeren Bild, weil ja es halt keine andere Möglichkeit gibt. Und dieses Gaslighting, also das hattest du ja auch angesprochen, glaube ich, schon mal im Podcast. Ich hatte das in meiner letzten Folge auch mal angesprochen gehabt. Das ist ja dieses, eine Art von Manipulation und psychischer Gewalt. Und die findet halt auch bei diesen Kindern statt, die in solchen Familien aufwachsen. Da ist es, wenn es dir schlecht geht, dann bist du halt selber schuld. Wenn die Eltern unfair waren, dann ist es auch deine Schuld. Und du halt aufbrausend bist oder sowas, dann stimmt mit dir was nicht. Das liegt nicht daran, dass ich gerade total unfair war. Ja, und dann kommen ja noch andere Dinge hinzu, wie der... Ja, teilweise auch physischer Missbrauch, also oder dass die Kinder eben auch geschlagen werden oder auch der emotionale Missbrauch und die Misshandlung, die reichen ja eigentlich auch schon aus.
Ja, also gerade beim Gaslighting finde ich das so verheerend, wenn man sich vorstellt, dass man ja als erwachsene Person schon in einer toxischen Beziehung das erleben kann und da schon merkt, wie krass das so die Wahrnehmung verzerrt, dass man gar nicht mehr weiß, habe ich jetzt recht oder nicht, liegt es an mir oder nicht, stimmt das oder stimmt das nicht. Und wenn man sich vorstellt, dass jetzt auf Kinder, die maximal abhängig sind von diesen Bezugspersonen, sei es jetzt Eltern oder wer anders, aber wo einfach so eine krasse Abhängigkeit da ist, die dann nicht eben zum Therapeuten laufen können oder im Internet googeln können, was ist denn Manipulation, was ist denn narzisstischer Missbrauch und irgendwie selbst vielleicht darauf kommen, sondern die das als Normalität und als Realität erleben, so, ne? Also da ist es ja unheimlich schwer, aus dieser verzerrten Wahrnehmung dann rauszukommen oder rauszuwachsen. Es gibt ja keine Chance dann eigentlich, ne?
Eben. Ja, das finde ich auch total tragisch immer, weil... Ja, wie du gerade gesagt hast, Kinder sind eben maximal abhängig von ihren Eltern. Und wenn ein Kind der Realität wirklich ins Auge blicken könnte, nämlich ich habe hier ein narzisstisches Elternteil, was mich misshandelt und das ist gerade absolut unfair und schädlich für mich, dann könnte das ja gar nicht existieren in so einer Umgebung. Also die Kinder sind ja so schon so, dass sie das Gefühl haben, auf Eierschalen zu laufen und übervorsichtig und überaufmerksam. Und wenn sie dann auch noch... sich dessen bewusst wären, dass ihre Eltern hier falsch handeln, das könnte ein Kind ja gar nicht ertragen. Das heißt, sie werden automatisch immer die Schuld bei sich selber suchen, weil es können ja nicht die Eltern sein. Die Eltern sind immer im Recht. Und dann fängt das Kind eben an, immer an sich selbst zu zweifeln. Und ich habe wieder was falsch gemacht. Und wenn es mir Mama oder Papa nicht gut geht, dann bin ich schuld. Dann muss ich mir mehr Mühe geben. Dann muss ich irgendwie deren Laune wieder verbessern. Und ja klar, also das Schuldthema ist da nochmal auf einer ganz anderen Ebene.
Ja, und die sind ja dann, wie du schon sagst, so übersensibel und so sehr wachsam auch, ne? Also so für die Launen und Stimmungen. Also die erkennen dann sofort anhand von so Mikrogestiken der Eltern, erkennen die schon, okay, das wird ein guter Moment oder das wird jetzt ein schlechter Moment. Jetzt muss ich aufpassen und mich zusammenreißen oder nicht. Das heißt, sie sind gar nicht frei in ihrem Verhalten oder sie können gar nicht nach so ihrer eigenen Stimmung irgendwie schauen und gucken, worauf habe ich gerade Lust. Also das Ich zählt dann irgendwie gar nicht mehr, ne? Sondern es ist immer abhängig so von dem, was will meine Mutter oder was will mein Vater gerade von mir. Woran würdest du sagen, erkennt man denn so narzisstische Familienstrukturen? Weil das ist halt oft auch immer so schwierig, weil es nach außen hin ja oft wie eine gute, stabile oder sogar teilweise perfekte Familie wirken kann. Ich weiß, dass viele Betroffene dann Angst haben, also wenn sie zum Beispiel dann irgendwann erwachsen sind und Kontakt abbrechen zu ihren Eltern, dass sie dann von der Gesellschaft zum Beispiel ganz oft Probleme bekommen, dass sie sagen, wie kannst du denn deine Eltern und wie kannst du denn denen das antun, die Armen, die haben doch alles für dich getan und wenn man dann erzählt, ah, das war aber so und sie haben mich narzisstisch misshandelt und es ging immer nach ihren Bedürfnissen und so weiter, ne? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also bei deiner Mutter oder deinem Vater kann ich mir das wirklich nicht vorstellen. So, ne? Wie kann man das denn erkennen, so von außen? Kann man das überhaupt erkennen? Was würdest du sagen?
Ja, ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Also, narzisstische Elternteile sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Also bis zu einem gewissen Grad wissen sie ja auch, wie sie nach außen hin wirken. Da wird natürlich nicht alles, was hinter verschlossenen Türen geschieht, auch in der Öffentlichkeit ausgetragen. Aber allein dieses Bild perfekt irgendwie wirken zu müssen nach außen hin, also das hat man dann zum Beispiel bei Müttern, die dann extrem darauf achten, dass ihre Kinder die leistungsfähigsten sind oder die schönsten sind oder halt. Also sie müssen irgendwie die Besten sein in einer Sache. Wenn da Elternteile sehr Wert drauf legen, könnte das schon mal ein Hinweis sein. Und ja, ich finde auch an den Kindern sieht man das manchmal, wie sie sich verhalten. Also klar, jedes Kind reagiert da anders, aber sie sind oft auffällig, manchmal auffällig, unauffällig. Also dass sie entweder in der Schule dann zum Klassenclown werden, was nicht heißt, dass jeder Klassenclown irgendwie narzisstischen Missbrauch erlebt, aber es gibt halt eben Kinder, die dann dazu tendieren, weil, wie du gerade eben schon gesagt hattest, dieses ich muss die Laune meiner Eltern irgendwie steuern, ne, dass sie das dann über Humor versuchen hinzubekommen, dass sie sich
Ah
das als Aufgabe
ja.
setzen. Ich muss alle unterhalten, weil wenn ich alle unterhalte, dann ist gut und dann passiert nichts. Das hatte man auch in einem Interview mit Will Smith gesehen. Der Ausschnitt, der hat mich auch sehr berührt, also weil er eben genau davon erzählt hat, dass zu Hause Gewalt vorherrschend war und dass wenn er alle zum Lachen gebracht hat, dann wurde niemand geschlagen, dann wurde seine Mutter nicht geschlagen und dann war alles gut und deswegen war das seine Aufgabe. Er muss alle bei Laune halten. Also so. Das hat man, dann hat man natürlich auch Kinder, die aggressiv sind. Also klar, Gewalt erzeugt Gegengewalt. Wenn du zu Hause auch kein Ventil hast für deine Emotionen und vielleicht sogar noch Gewalt erlebst, dann finde ich, ist es kein Wunder, wenn diese Kinder dann auch in der Schule sich mit anderen Kindern schlagen, weil sie auch keine andere Art und Weise kennen, mit ihren Emotionen umzugehen. Du hast aber auch Kinder, die besonders ruhig und introvertiert werden, weil sie halt merken, wenn ich möglichst unsichtbar bin und niemanden störe, dann bin ich sicher und dann passiert nichts und dann ist alles gut. Und dann alles in sich reinschlucken und total zurückgezogen auch sind. Ja, aber ich glaube, das ist echt nicht so einfach, von außen so den Finger drauf zu halten, naja, das ist eine narzisstische Familie.
Ja.
Aber ja, allein wenn Elternteile halt so einen extremen Wert drauf legen, wie andere sie sehen und wie sie wirken und dass dieses Fassadenbild auf keinen Fall unter keinen Umständen irgendwie angeknackst werden darf, das ist, glaube ich, ein deutlicher Hinweis.
Ja. Es ist ja auch bei Kindern dann oft so, dass sie, also das, oder bei den Erwachsenen, also bei den narzisstischen Eltern dann so, dass sie oft eigene unerfüllte Bedürfnisse haben, Wünsche haben, Ziele haben, wie zum Beispiel, ich hätte ja studieren können, wenn ich nicht mit dir schwanger geworden wäre oder so, ne? Dann hätte ich noch dieses und jenes Ziel erreichen können. Oder ich hätte, keine Ahnung, was, Hochleistungssportler werden können oder sonst was, ne? Irgendwelche grandiosen Ziele auf jeden Fall. Und die werden ja dann auch projiziert auf die Kinder. So, ne? Und dann gibt es ja so diesen einen Weg, dass die Eltern dann das Kind unheimlich fördern in diese Richtung und wollen, dass es zum Beispiel Arzt oder Ärztin wird und dann wird alles getan dafür, auch wenn die Kinder das eigentlich gar nicht wollen oder diesen Wunsch von sich aus nicht entwickelt haben, sondern das einfach nur der Wunsch der Eltern ist, der so auferlegt wird. Oder es gibt dann diese Schiene, dass auch dieser Selbsthass der Eltern oder diese ganze Reue, die sie dann da empfinden, auf das Kind projiziert wird, was dann halt eher so eine Sündenbockrolle schafft, ne? Also, dass man dann irgendwie diese ganze Abwertung abbekommt, die eigentlich die Eltern gegen sich selbst richten. Dadurch entstehen ja auch, wenn es mehrere Kinder sind, so Rollen innerhalb dieser Geschwister. Da gibt es ja einmal dieses, wie ich gesagt habe, Sündenbock und dann gibt es so dieses goldene Kind, ne, das so erhoben wird. Was würdest du sagen, was macht das denn zwischen den Geschwistern dann eigentlich, so eine Dynamik?
Ja, das hat, glaube ich, auch weitreichende Folgen, wenn die Kinder nicht eine Art finden, gemeinsame Bindung aufzubauen, die unabhängig von den Eltern ist. Also du hattest ja gerade zum Beispiel das goldene Kind erwähnt. Klar, das sucht sich die Rolle nicht aus, das bekommt ihr auferlegt, aber es ist selbstverständlich, dass sich das besser anfühlt, als der Sündenbock zu sein.
Ja.
Aber ja klar, also diese Kinder, die eben dann die goldenen Kinder sind, die haben natürlich dann auch ein höheres Risiko, die zu narzisstischen Erwachsenen zu werden, weil ja ihnen diese Rolle eben auferlegt wird. Das machen solche Familien eben, weil sie Anerkennung und Bewunderung haben wollen für ja ihr Bild eben. Und bei diesen Kindern ist es aber so, dass abgesehen davon, dass sie das Risiko haben, selbst narzisstisch zu werden, es auch sein kann, dass sie voll die Schuldgefühle kriegen. Man hat ja dieses Survivor Guilt, also wenn du etwas überlebt hast, was andere nicht überlebt haben, dann fühlt sich das vielleicht eben nicht so gut an. Wenn du weißt, ich war das goldene Kind und meine Geschwister haben alles abbekommen, ja, ist auch nicht unbedingt ein schönes Gefühl. Es kann aber auch passieren, dass dieses goldene Kind zum Sündenbock herabsinkt, wenn es zum Beispiel die Erwartungen der Eltern eben nicht erfüllen will. Also es sind nicht immer ganz starre Rollen, aber wenn jetzt die Eltern zum Beispiel wollen, dass das Kind jetzt unbedingt ein Arzt wird und dann ist dieses goldene Kind zwar immer so auf diesem Weg und irgendwann sagt es, nee, mache ich doch nicht, habe ich keine Lust drauf, dann kann es schon sein, dass es dann zum Sündenbock auch degradiert wird. Genau, das erkennt man dann daran, dass diese Kinder viel gelobt werden, vor allem außen. Das kann zu Hause dann wieder ganz anders aussehen. Und dass es immer eine bestimmte Eigenschaft irgendwie gibt. Entweder besonders intelligent oder besonders schön oder besonders sportlich. Und es einen sehr hohen Leistungsdruck gibt für dieses Kind. Dann gibt's aber eben auch diesen Sündenbock, der quasi all diese Schwächen und negativen Eigenschaften des narzisstischen Elternteils innehat und auf den alles projiziert wird, der ist dann immer schuld, egal was der macht. Wenn er was Gutes tut, wird ihm das irgendwie so ausgelegt, als hätte er damit böse Absichten irgendwie da versteckt. Oder ja, er ist einfach immer schuld. Sobald irgendwas schiefläuft in der Familie, ist es dieser Sündenbock. Und das macht sehr viel mit diesen Kindern, auch wenn sie dann erwachsen werden. Oft ist es auch so, dass die total ausgeschlossen werden innerhalb der Familie, sogar gemobbt werden. Also das habe ich auch schon mitbekommen, dass dieser narzisstische Elternteil dann die ganze Familie quasi zwingt, dieses Kind zu mobben und das total ausgeschlossen wird. Und wenn Kinder so aufwachsen, dann hinterfragen sie das erstmal nicht, ne? Dann übernehmen sie das, dann ist für sie ihr Geschwisterkind dann wirklich der Sündenbock. Und wenn sie das nie reflektieren, dann bleibt es oft auch im Erwachsenenalter so, dass sie keinen Kontakt zu diesem Geschwisterkind wollen.
Ja, und ich erinnere mich da gerade an eine Patientin, die ich mal hatte, die auch also komplett so fallbuchmäßig diese Sündenbockrolle hatte in der Familie. Und ihre Schwester war das goldene Kind. Ihre Schwester war auch 2 Jahre älter als sie. Und da hat die Mutter vor allem war sehr hochgradig narzisstisch und hat die missbraucht, auch physisch oft geschlagen, aber auch nur sie, also nur die Patientin, sie hatte ja die Sündenbockrolle und sie meinte, es war halt immer so, also sie hat das so beschrieben wie im Kinderzimmer gespielt, einer schreit, egal wer, sie wird geschlagen, immer. Also sie bekommt es immer ab. Es wird nie gefragt, was ist eigentlich passiert oder was ist los. Ne, also eine Schlichtung wird gar nicht irgendwie gesucht. Der Grund ist denen auch dann, also der Mutter völlig egal gewesen. Ihr war halt klar, die bekommt's ab und die andere wird geschützt. So, weil mit der hatte sie halt auch noch Großes vor. Die hat was zu erreichen, die hat was zu tun, die muss auch lernen, weil das war das schlaue Kind. Interessanterweise hat sich das dann halt so gedreht, dass die mit der Sündenbockrolle sehr viel erfolgreicher war dann als das goldene Kind. Aber in der Wahrnehmung der Mutter nicht. Also es blieb bis zum heutigen Tag so, dass wenn die zum Beispiel eine Familienfeier haben, wenn Weihnachten war oder Geburtstag von irgendwem, sie hat nie ein Geschenk bekommen. Also an Weihnachten wurde nur die ältere Tochter beschenkt und sie nicht. Und das vor Augen aller. So, ne? Also das war nicht mal mehr so versteckt oder sowas, sondern es war so, naja, sie hat es halt einfach nicht verdient, so, ne, wurde dann dadurch suggeriert und das macht ja natürlich auch was. Und die Patientin konnte dann, also hat bis heute eigentlich immer wieder versucht, diese Liebe und Zuwendung und Anerkennung ihrer Mutter zu erreichen. So, ne, in der Therapie haben wir daran gearbeitet, dass sie das einfach aufgibt und daran dann nicht mehr nach zehrt, sondern sich diese Anerkennung selbst geben kann. Aber bis dahin hatte sie das immer wieder gesucht und sich gefragt, was kann ich denn tun? Also was muss ich erreichen? Und das hat dann dazu eben geführt, dass sie so erfolgreich wurde, ne? Weil sie halt diese Anerkennung gesucht hat. Also das heißt, diese Sündenbockrolle kann einerseits zum Absturz irgendwo führen, dass man denkt, na okay, dann bin ich halt eine Versagerin, dann nehme ich diese Rolle jetzt an und versage auf ganzer Linie, ne? Also irgendwo auch mit so ein bisschen Trotz hinter. Und Es kann aber auch dazu führen, dass man sagt, ich möchte unbedingt diese Anerkennung, ich möchte auch das goldene Kind sein. Es ist ja erreichbar, es zeigt ja, es geht, die Mutter kann das geben, aber mir nicht, also liegt es ja an mir. Und dann muss ich jetzt irgendwie in irgendeiner Form so viel leisten, bis zum Burnout, nur damit ich diese Anerkennung kriege und kriege sie dann trotzdem nicht.
Ja, richtig so, ne? Heftig. Also mir tut das auch immer voll leid, wenn man sich so auch hineinversetzt in die Entwicklung dieser Kinder. Es ist ja auch so, dass sie oft dann in der Gesellschaft Probleme haben, anzukommen, weil sie halt diese Rolle so aufgestülpt bekommen haben. Klar, entweder sie suchen dann irgendwo anders diese Aufmerksamkeit. Das kann sich dann auch so äußern, dass sie dann aufgeben, das irgendwie bei den Eltern zu suchen oder sie halt eben bei anderen Personen suchen. Aber auch wirklich halt total abzustürzen in dieser Gesellschaft, weil sie nirgends aufgefangen werden. Also das sieht man dann sogar bei, wenn es ums Erben geht, dass teilweise diese Sündenbockkinder ausgeschlossen werden. Und wenn du dann noch irgendwie narzisstische Geschwister mit drin hast, dann ist ja die Hölle quasi bereit für dieses Sündenbockkind, weil ja dann richtig heftige Dinge auch passieren können, die sie dann noch mehr in den Ruin treiben. Und das hat man manchmal sogar bei wohlhabenden Familien. Dann sind alle total reich und dann hat man so ein Sündenbockkind, was dann das ganze Leben total in Armut verbringt und ja nicht mal genug für die Standard, also für die notwendigsten Ausgaben hat. Was ich noch interessant finde, ist, es gibt noch eine andere Rolle, nämlich die des unsichtbaren Kindes. Die wird oft vergessen, was der Name irgendwie auch so mitbringt. Und die, also wenn es drei Kinder in einer Familie gibt, ist das voll oft so, dass man genau diese drei Rollen auch sehen kann. Das goldene Kind, das Sündenbockkind und das unsichtbare Kind. Und da sieht der narzisstische Elternteil irgendwie überhaupt kein Potenzial für Bewunderung und auch nicht für Abwertung. Das ist irgendwie so, ja, ist halt da. Aber es wird halt kaum beachtet, auch wenn es Dinge anstellt und also sowohl gute Dinge leistet, als auch quasi Schlechtes anstellt, es wird einfach kaum beachtet. Und das hat natürlich, also wenn man sich das so vorstellt, ist es jetzt besser, ein Sündenbockkind zu sein oder das goldene Kind oder ja, das unsichtbare Kind, könnte man meinen, es ist vielleicht angenehmer, einfach nicht beachtet zu werden von solch einem Elternteil, was einen sonst ständig fertig oder machen würde oder sogar schlagen würde. Aber wenn man sich das dann als Kind vorstellt, du bist quasi nur existent anhand des Gegenübers, weil jemand anderes dich sieht. Und wenn niemand dich sieht, dann fühlst du dich ja gar nicht irgendwie so, als wärst du da. Und also es ist enorm wichtig für ein Kind, dieses Spiegeln zu erleben. Und wenn einfach niemand dieses Kind beachtet, dann macht es auch viel, also macht es auch viel kaputt in diesen Kindern.
Ja, vor allem will ja jedes Kind diese Zuwendung der Eltern haben, so, ne, auf irgendeine Form. Da ist sogar negative Zuwendung auch in Ordnung, wenn es die positive nicht gibt. Hauptsache, ich bekomme irgendeine Form von Aufmerksamkeit, so. Und dann einfach unsichtbar zu sein, ist ja, das ist ja dann einfach die größte Strafe, die man dann so als Kind noch kriegen kann, so, ne, nicht beachtet zu werden. Weil das zeigt ja, also das hat ja auch so dieses, da fällt mir jetzt auch wieder eine Patientin ein, die diese Rolle hatte und die war einfach, also die hat sich so gefühlt, als dürfte sie nicht am Leben sein, also so unerwünscht, so, ne, also wirklich so richtig abgelehnt und unerwünscht, so wie das, ob du da bist oder nicht, ist eigentlich egal. So, ne? Und das hat bei ihr dazu geführt, dass sie irgendwie nicht so richtig teilnehmen konnte am Leben. Also so sehr passiv auch immer war und sich nicht richtig freuen konnte über irgendwas, Emotionen nicht stark erlebt hat, seien es positiv oder negativ. Also es ist so, also sie war so, wie soll man das beschreiben, irgendwie so leer, ja, leer. Und sie hat sich leer gefühlt und ihr Leben war auch leer. So, ne, also sie hat sich nicht getraut, das zu füllen, weil sie das Gefühl hatte, ich darf gar nicht, ich darf hier gar nicht sein. So, das ist schon krass, was das anrichten kann, ne?
Mhm, extrem. Da ist es bei mir auch immer so irgendwie ein Dilemma zwischen Empathie haben für psychische Störungen, wie eben jetzt bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, die ja eben auch eine Störung ist, und dann aber auch auf der anderen Seite Empathie mit den Geschädigten zu haben. Ich finde es manchmal gar nicht so einfach, da so die Balance zu finden, weil du hast klar, also diese narzisstische Persönlichkeitsstörung, die entsteht ja nicht aus Liebe und Friede, Freude, Eierkuchen heraus, sondern da ist immer irgendwas an Leid da gewesen, damit sie entstehen kann. Klar, du hast noch die genetischen Faktoren und andere Dinge, die da mit reinspielen, aber es ist immer so, dass da irgendwie auch Leid war. Und dieses Leid verursacht dann später bei anderen Leid. Und das finde ich dann irgendwie so, ja, unfair, weil die Kinder, die da geboren werden, die können ja nichts dafür. Die haben nichts beigetragen zu dem Leid, was ihrem Elternteil angetan wurde. Und doch wird ihnen dann so viel Leid angetan, dass sie oft dann selber psychische Störungen entwickeln. Also es zieht dann so einen Rattenschwanz nach sich und es gibt dann plötzlich ganz viele Geschädigte, die eigentlich nichts dafür können. Und da fällt es mir immer ein bisschen schwer, da so die Balance zu finden.
Mhm. Ja, finde ich auch. Ist auch schwer. Wobei, also bei mir ist es so, ich bin da ganz klar auf Seite der Geschädigten irgendwie. Ich habe Empathie für Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung. Ich bin froh, wenn die wirklich in Therapie kommen und daran arbeiten wollen. Aber das ist ja wirklich selten so, ne, dass sie deshalb kommen und wirklich da so viel Selbstreflexion betreiben, dass sie sagen, okay, ich muss an diesem Verhalten irgendwas ändern. Das passiert zum Glück zwischendurch, aber es ist leider viel zu selten, weil sie einfach zu stark drin sind in dieser verzerrten Wahrnehmung von Grandiosität zum Beispiel. So, ne? Und klar, das entsteht nicht einfach nur, weil sie selbst so viel Liebe bekommen haben, sondern wird ja weitergegeben. So, ne? Meistens wurden sie ja selbst genauso narzisstisch missbraucht, aber ich finde, da ist es liegt an jedem Menschen selbst, da Verantwortung zu übernehmen, dann ab einem gewissen Punkt und zu gucken, welchen Teil trage ich dann jetzt dazu bei, damit das aufhört. Also wie kann ich jetzt diese transgenerationalen Schema durchbrechen und einfach aufhören damit, so, ne, im Heute und gucken. Und natürlich ist das nicht leicht und natürlich passiert das nicht von heute auf morgen, aber mit jedem Schritt mehr in Richtung Selbstreflexion kann sich da was ändern. So, ne? Ich habe zum Beispiel eine Patientin, die immer wieder versucht, mit ihren Eltern über diesen narzisstischen Missbrauch in der Kindheit zu sprechen. Und immer wieder macht sie das Thema auf und sagt, hey, das und das ist damals passiert und das war so schlimm für mich. Und erwartet halt oder wünscht sich irgendwo dieses, das tut mir leid, dass ich das gemacht habe, mein Kind. So, ne? Es tut mir wirklich leid. Ich wusste es damals nicht besser. Heute mache ich es auch nicht mehr. Aber so dieses Schuldeingeständnis irgendwie braucht sie. Aber bekommt sie nicht. Stattdessen wird es halt abgetan, wird gelacht und gesagt, Mensch, jetzt übertreib mal nicht. Und du warst ja jetzt auch nicht so einfach, ne? Also es war jetzt auch nicht einfach, deine Mutter zu sein. Und du hast ja auch dies und das gemacht. Und da werden dann halt irgendwelche Geschichten ausgepackt, die dann belegen, dass es ja gerechtfertigt war, dieses Verhalten. So. Und das ist dann auch immer, also das ist dann echt schwierig, wenn man so einfach, also wenn man schon eine Basis hat und sagen kann, ich kann mit meiner Mutter darüber sprechen und ich traue mich, das auch anzusprechen und dann aber das als Reaktion bekommt, das ist ja wieder total niederschmetternd einfach.
Ja, das tut weh. Also ich bin da auch der Meinung, dass Hoffnung manchmal einfach weh tut und vielleicht auch aufgegeben werden sollte. Also nicht Hoffnung im Sinne auf dein eigenes Leben und dein eigenes Können, die sollte immer da sein und auch da bleiben. Die darf auch da sein, aber da hast du ja eben auch die Verantwortung und auch die Kontrolle drüber. Aber was das Verhalten von anderen angeht, da tut Hoffnung einfach weh. Also ich erlebe das so oft, dass Menschen Eltern haben, die eben narzisstisch sind und ihr Leben lang danach streben, eben wie du gesagt hast, diese Anerkennung zu bekommen oder diese Liebe oder eben auch mal eine Entschuldigung und dass ihre Gefühle validiert werden und sie bekommen sie nie und versuchen es immer wieder und jedes Mal ist es wieder so ein Schlag ins Gesicht. Und da finde ich es ja nicht unbedingt einfacher, also es ist natürlich auch ein schmerzhafter Prozess, aber wenn man das akzeptieren kann, von diesem Menschen werde ich das nicht bekommen. Die meine Mutter oder mein Vater war schon immer so, der wird jetzt nicht plötzlich sich bei mir entschuldigen. Das kommt halt einfach nicht. Und wenn ich das jedes Mal neu probiere und jedes Mal wieder die Hoffnung aufbaue, dann wird mir das jedes Mal wehtun. Dann ist es besser, da so einen Abschluss hinzubekommen, auch ohne die Person, weil die werden einem nicht unbedingt dabei helfen, da diesen Abschluss zu kriegen. Und dann einfach woanders diese die Anerkennung und die Validierung der Gefühle zu finden. Ob man sie jetzt bei sich selbst findet oder eben in Form einer Therapie oder auch vielleicht bei Freunden, die einem eben sagen können, ja, das war echt unfair, was da passiert ist.
Wie würdest du denn das, wenn wir uns jetzt mal auf narzisstische Mutter fokussieren, wie würdest du denn sagen, wie verhält die sich? Also was macht so eine narzisstische Mutter aus? Wie geht sie mit dem Kind um?
Ja, da hat man wahrscheinlich wieder eine große Diskrepanz zwischen dem Bild nach außen und dem Bild nach innen. Aber man könnte sich das so vorstellen, dass es, ja, dass nach außen hin die Mutterrolle vielleicht sehr gut und auch ideal irgendwie erfüllt wird. Also die Mutter sich auch darstellen kann als besonders gute Mutter, die besonders liebevoll ist. Und zu Hause ist sie dann aber absolut nicht zugänglich für die Erfüllung der Bedürfnisse ihres Kindes. Sie steht immer im Vordergrund. Ihr Leid steht im Vordergrund. Wenn die Kinder Bedürfnisse haben, dann ist es ganz, ganz schlimm, weil sie die jetzt erfüllen muss. Und dann ist sie quasi das Opfer, weil sie jetzt gerade sich um die Kinder kümmern muss. Dann sind die Kinder an allem schuld. Dann werden ihnen auch, also auch, dass sie ihr eigenes Leben quasi nicht auf die Reihe bekommt, ist dann die Schuld des Kindes. Das hattest du ja auch vorhin erwähnt, dieses Beispiel mit, ich habe wegen dir irgendwie nicht fertig studieren können oder so. Also es ist immer die Schuld des Kindes und die wird ihm auch noch vorgeworfen. Also es ist ja eine Sache, ob du in deinem eigenen Kopf denkst, ja, dadurch, dass ich jetzt Kinder habe, konnte ich dieses und jenes nicht erfüllen. Aber wenn du deinen Kindern das immer wieder auftischst, das ist absolut unfair und macht diese Kinder auch kaputt, weil sie wirklich diese Schuld auch annehmen und sagen, meine Existenz hat irgendwie meinen Eltern oder meiner Mutter jetzt den Weg verbaut. Das ist natürlich ja sehr schwierig, auch damit umzugehen. Ja, halt, ich glaube einfach dieses dass die Mutter einfach total fixiert ist auf sich und die Kinder auch nur dafür da sind, ihre Bedürfnisse zu erfüllen und eine Verlängerung von ihr selbst sind. Das sind keine Individuen, die ihr eigenes Leben haben und ihre eigenen Wünsche und Träume, sondern sie sind eine Verlängerung von ihr. Und wenn sie das nicht so machen, wie sie es möchte, dann haben sie eigentlich keinen Nutzen mehr. Es ist keine bedingungslose Liebe, sondern sie ist immer an Bedingungen geknüpft. Wenn du mir meine Bedürfnisse erfüllst, dann bist du mein Kind, dann liebe ich dich. Wenn du dich für was anderes entscheidest, dann bist du nicht mehr mein Kind.
Ja, ich finde, bei der Mutter-Tochter-Beziehung ist ja auch nochmal so auffällig, dass sobald die Tochter dann irgendwie in die Pubertät kommt und weiblicher wird und vielleicht auch attraktiv einfach wird, so, ne? Und dass sie dann plötzlich eine Bedrohung für die Mutter darstellen kann. Ja. Oder so eine Kompetenz irgendwie dann plötzlich da ist und es gar nicht mehr so dieses, dieses mütterliche und Tochterverhältnis ist, sondern plötzlich sind das so Rivalinnen, also ungewollt vom Kind, aber aus der Mutterperspektive, ne?
Ja, das ist echt so. Auch, das ist ja eigentlich voll ironisch, ne? Weil die Mutter möchte sich dann darüber aufwerten, dass sie die schönste Tochter hat, aber sobald sie quasi alt genug ist, um eine Konkurrentin für sie zu sein, was total bescheuert klingt, da, aber ist halt so, dann dreht sich das dann plötzlich um. Und so ist das ja auch dann bei, das kann ja auch bei Vätern der Fall sein, wenn sie zum Beispiel wollen, dass ihr Kind ein besonders toller Arzt wird und es selber sich immer für sich gewünscht haben, es aber nicht hinbekommen haben. Und wenn das Kind dann so auf diesem Weg ist, dann können sie sich erstmal darüber aufwerten. Mein Kind studiert Medizin, mein Kind wird Arzt. Und dann ist es erstmal eine Quelle der Aufwertung. Und wenn das Kind es aber geschafft hat, dann ist es ja so, als würden sie dem Elternteil einen Spiegel vorhalten. Guck, ich hab's geschafft, du nicht. Und dann kann das dann dazu führen, dass die Eltern sie dann plötzlich als Konkurrenten sehen und sie dann doch wieder abwerten, obwohl sie sich das so gewünscht hatten, ja.
Ja, und das ist so interessant, dass sie die Eltern, in der Wahrnehmung der Eltern sieht das dann aus wie so ein Schlag ins Gesicht. Guck mal, ich habe es geschafft und du nicht. Und aus der Perspektive der Kinder ist es ja, guck mal, ich habe es erreicht, was du von mir erwartet hast. Genau. Bitte sei stolz auf mich, so, ne? Bitte erkenn mich jetzt dafür an, so, ich habe es geschafft, so, für meine Eltern, die das die ganze Zeit irgendwie vor mir auferlegt haben, dieses Ziel. Und erwarten dann diese absolute Anerkennung endlich dadurch zu erhalten und kriegen dann aber wirklich diesen Schlag ins Gesicht zurück, ne? Und dann dreht sich das Ganze plötzlich in so ein Konkurrenz oder Machtgerangel irgendwie, wer ist jetzt irgendwie erfolgreicher oder besser oder das ist halt voll verrückt für die Kinder, dann das zu verstehen und zu durchschauen, auch wenn sie dann schon erwachsen sind und fertig studiert haben und das gemacht haben, was die Eltern von ihnen erwartet haben und dann plötzlich aber dieses Gefühl von, das ist scheiße, was du da gemacht hast, zurückkriegen, ist ja einfach, wie soll man denn darauf klarkommen dann, ne? Wenn man so seine ja, ganze Jugend investiert hat, dieses Ziel zu erreichen und das dann plötzlich auch wieder nicht gut ist oder in irgendeiner Form abgewertet wird, dann macht das ja wieder was mit einem. Man denkt sich, was ist denn? Das ist ja auch wieder total so diese Wahrnehmung, die dann da einfach verzerrt wird, weil man glaubt, okay, das war jetzt das Nonplusultra, dieses Ziel zu erreichen und das habe ich jetzt gemacht, jetzt müsste eigentlich alles gut sein. Und die Eltern erleben es aber als Bedrohung. So, jetzt hält er uns hier sein Medizinstudium vor, so, ne? Und jetzt denkt er, er ist Arzt und ist was Besseres als wir. Und wenn ich hätte studieren können oder dieses Geld gehabt hätte oder Eltern, die mich so unterstützt hätten, dann wäre ich jetzt hier, keine Ahnung, was, so, ne? Hätte ich Nobelpreis gewonnen. Genau.
Also es ist echt total unfair für diese Kinder. Ja, aber es ist halt so. Ja, es ist auch so, dass irgendwie diese Eltern die Kinder oder eigentlich jede Art der Beziehung als Transaktion sehen. Das heißt, ich bringe dieses Kind auf die Welt, ich schenke ihm das Leben, ich kümmere mich um dieses Kind und dafür hat es diese ewige Bringschuld. Ist ja auch so eins meiner Lieblingsthemen, ne? Also man tut etwas für das Kind und dann erwartet man aber eine Gegenleistung. Dann hat es jetzt sein ganzes Leben für mich zu sorgen, bis ich sterbe. Was total bescheuert ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, weil wir entscheiden uns dazu, Kinder zu zeugen und sie auf die Welt zu bringen, dann können wir ihnen dann hinterher nicht vorwerfen, dass wir uns um sie gekümmert haben. Und eigentlich sind es ja genau diese Eltern, die ihren Kindern das vorwerfen, sich um sie gekümmert zu haben, sind diejenigen, die sich nicht um die emotionalen Bedürfnisse gekümmert haben. Die sagen ja nicht, ich war für dich da, als du hingefallen bist und ich habe dich immer getröstet und dich begleitet in deiner Autonomiephase und all das. Das ist ja nicht das, was sie einem vorwerfen, sondern es sind die Dinge wie, ich habe dich gekleidet, ich habe dir Essen zu essen gegeben, ich habe ein Dach über deinen Kopf hier gesetzt, ich bin in der Nacht für dich aufgeblieben und so. Aber es sind dann keine Dinge, die sie getan haben, die dem Kind wirklich auch weitergeholfen haben in seiner emotionalen Entwicklung, sondern eher ihm geschadet haben, weil alles immer nur auf dieser Ebene war mit du bist mir was schuldig.
Ja, yeah. Aber es trotzdem Dinge, immer wieder vorhanden. Die sie getan haben, die sie tun mussten, so, ne, was genau. Zur Sorgfaltspflicht gehört, ja. Auch einfach so, ne, und die sie auch tun mussten, um dieses perfekte Bild nach außen zu wahren, weil sonst wären ja die Kinder irgendwie verwahrlost, hätten die ja verwahrlost ausgesehen und das hätte dann jemandem auffallen können und dann wären sie nicht die perfekte Familie, so, ne, also das heißt, es ging wieder nur um sie selbst und den Anschein, den sie so nach außen haben wollten und wieder nicht um das Kind. Und ich glaube, das ist so eins dieser Hauptmerkmale, es geht nicht um das Kind. Es geht nie, genau, um das Kind. Ne? Es ist völlig egal eigentlich, was das Kind sich wünschen würde. Und deswegen haben ja die Kinder, die also später erwachsen werden, dann immer dieses Problem, dass sie nicht genau wissen, was sind denn meine Ziele, Wünsche, Bedürfnisse überhaupt? Also diesen Kontakt zu den eigenen Bedürfnissen überhaupt zu haben und diese Sicht da rein ist ja fast, also sehr, sehr schwer möglich, da muss immer ganz viel dran gearbeitet werden, weil sie ja sich nie damit auseinandergesetzt haben, was sie denn selber wollen, sondern es ging ja immer nur darum, was die Eltern wollten oder wollen.
Genau. Ja, total schlimm eigentlich, weil ja auch das ja so die Überlebensstrategie war, das Innere zu unterdrücken und das Äußere aufzupolieren, damit die Eltern zufrieden sind. Und da verlierst du irgendwann wirklich diesen Zugang zu dir selber. Ja, das ist ja dann auch noch im Erwachsenenalter so, dass es oft diese Menschen sind, die dann immer darauf achten, wie es anderen geht und immer so die Fühler ausfahren, um zu gucken, was brauchen die anderen und sich selber total vergessen. Aber es gibt immer eine Grenze, ne? Wenn die überschritten wird, dann rasten auch diese Menschen aus, weil sie sich irgendwie verteidigen müssen, was dann aufs Umfeld total komisch wirken kann. Was hat die jetzt plötzlich? Genau. So, hä, war doch alles in Ordnung. Die hat alles mitgemacht und allen geholfen und jetzt plötzlich rastet die hier aus. Das, ist aber kein einfacher Prozess, eben dahin zu kommen.
Ja, ja, das stimmt. Was mir zu narzisstischen Müttern noch einfällt, ist auch dieses starke Bedürfnis nach Kontrolle. Also, dass sie dann so sehr viel kontrollieren. So, ne, sowas wie Tagebuch lesen zum Beispiel auch. Also wirklich in die Privatsphäre eindringen. Und weil sie von ihrer, also würdest du das unterschreiben, dass sie von ihrer Wahrnehmung aus das Gefühl haben, dass ich habe das Recht dazu, es ist doch mein Kind, also wie mein Besitz und deswegen habe ich das Recht dazu, alles über dieses Kind zu wissen. Also es darf sich gar nicht von mir abgrenzen.
Ja, Ja, würde ich schon so sagen, weil, also auch jetzt bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung gehört ja auch dieses Anspruchsdenken oft dazu. Das ist so ein erhöhtes Anspruchsdenken. Irgendwie einfach nur, weil ich bin, habe ich besondere Ansprüche, die andere irgendwie nicht haben. Und das kann sich dann schon auch in der Beziehung zum eigenen Kind zeigen. Es ist mein Kind, mein Besitz. Das hört man ja auch voll oft. Das ist mein Kind, ich entscheide. Ich weiß am besten, was gut für mein Kind ist. Und oft ist es halt eben nicht so, dass das das Beste fürs Kind ist. Aber es ist schon so, das ist ja einfach nur eine Verlängerung von mir selbst. Das ist dafür da, für mich irgendwie mir was zu nutzen. Es soll irgendwie mehr Anerkennung oder Bewunderung bringen und meine Wünsche erfüllen. Das ist ja gar kein Individuum. Dann ist ja klar, dass ich da auch einfach alle möglichen Grenzen von diesem Kind überschreiten darf. Ich habe da auch schon von Müttern gehört, die dann in die Wohnungen ihrer erwachsenen Töchter gehen und jede einzelne Schublade aufmachen und alles durchwühlen und so, also totale Grenzüberschreitung.
Ja, und wenn die Kinder dann versuchen, sich abzugrenzen, also wirklich aktiv dann daran arbeiten, zu sagen, hey, nein, stopp, hier ist meine Grenze und nicht weiter, und zum Beispiel ihr keinen Schlüssel mehr geben, dass sie nicht mehr in die Wohnung gehen kann oder sowas, dann switcht das so, ne? Also dann geht die Mutter, also das ist ja auch wieder so eine Form von emotionalem Missbrauch, nämlich so emotionale Erpressung. Dann switcht sie so in so eine Opfermentalität, also so in dieses, oh mein Gott, was tust du mir an? Und ne, das induziert sofort so ein schlechtes Gewissen und ich habe doch so viel gelitten und so viel, mir ging es immer so schlecht und ich habe alles getan, was ich konnte, so um euch noch groß zu ziehen und jetzt dankst du mir damit. So, genau. Ne? Und ich tue das ja alles nur für dich. So zum Beispiel die Schubladen durchsuchen. So, ne? Also das mache ich ja nur für dich und damit es dir gut geht und deine Sicherheit quasi so gefühlt. Ja. Ne? Und dann diese Opfermentalität ist auch das, was dann häufig bei den Kindern dazu führt, dass sie sich gar nicht abgrenzen können, weil dieses schlechte Gewissen dann so immens groß wird, dass man es gar nicht aushält und dann nachgeben muss irgendwo. Ne?
Mhm. Genau, das ist ja auch bei Frauen häufiger, dass sie diesen verdeckten Narzissmus haben. Da gibt's ja so Untertypen. Es gibt ja diesen offenen, grandiosen Narzissmus. Das sind halt die Leute, die auch in der Öffentlichkeit so dominant auftreten und er guckt mich mal an, ich bin so toll. Und dann gibt's aber auch die verdeckten Narzissten, die sehen, die sieht man, also erkennt man nicht sofort, weil sie nach außen hin, wie du gerade gesagt hast, eher so diese Opfermentalität zeigen. Ja, ich arme, mir geht so schlecht, ist alles so zu viel für mich und ich bin total überfordert und ja, guckt mal, wie schlimm es mir geht. Und dann wirklich auch sehr viel Mitleid generiert in ihrer Umgebung und auch im Freundeskreis. Und zu Hause führt die das ja dann weiter. Ja, ich arme, ich bin an allem, also ich leide unter allem und ihr seid alle an allem schuld und ihr führt, also euer Tun führt dazu, dass ich leide. Aber im Grunde genommen ist das quasi dieselbe Medaille, aber eben auf zwei Seiten. Alles dreht sich immer um die Person selbst. Wenn du den grandiosen Narzissten hast, dann dreht sich alles darum, wie toll er ist und er ist besser als alle anderen. Und wenn du den verdeckten Narzissten hast, dann ist das jemand, der sagt, ich wäre eigentlich der Beste, aber ich bin Opfer meiner Umgebung. Alle anderen machen mir diese Möglichkeit kaputt, aber eigentlich könnte ich der Beste sein. Und wenn ihr alle mir nicht alles kaputt machen würdet, dann würde ich Grandioses leisten. Und dann, aber also das ist dann eine totale irgendwie Selbstabwertung in dem Moment, die aber eigentlich auf derselben Skala ist, weil sich wieder alles nur um sie selber dreht. Alles, was geschieht in ihrer Umgebung, dreht sich auch nur um sie und ist auf sie gerichtet und jemand möchte ihnen gerade was Böses tun oder so. Ja.
Ja, spannend. Also das mit dem verdeckten Narzissmus ist auch so interessant, einfach das Thema, weil es halt weggeht von diesem ganzen wow, der Größte, Tollste, Beste zeigt aber auch, wie du schon gesagt hast, dass die auch einfach nur an sich selbst denken und es alles dreht sich um ihre eigenen Bedürfnisse und nie um den anderen, aber sie machen das halt einfach aus einer anderen, aus der so vermeintlich unterlegenen Position, ne, aus dieser genau. Opferrolle heraus. So.
Ja. Sie sind ja dann auch sehr empfindlich gegenüber Kritik. Also bei so einem grandiosen Narzissten, wenn die einen wahren Kern trifft, dann kann das natürlich da auch zu einer Explosion führen. Aber wenn da jetzt irgendwie jemand anderes sie kritisiert, dann können sie halt den durch Abwertung, also können sie die Kritik beiseite schieben. Ah ja, was will der schon? Was ist das überhaupt für einer? Der hat hier nichts zu melden. Und bei einem vulnerablen oder eben verdeckten Narzissten, die sind sehr sensibel gegenüber Kritik. Da traut sich auch niemand in der Umgebung, die zu kritisieren, weil sie so fragil wirken. da hat man dann selber dann ein schlechtes Gewissen, wenn man irgendetwas kritisiert. Die werden dann auch oft geschützt. Und genau, nach außen hin wirken die ja dann auch eher bescheiden und freundlich. Weshalb es dann auch für andere nicht so einfach ist, es zu erkennen, weil sie halt meinen, oh ja, das ist so ein ganz bescheidener Mensch. Dabei ja, ist das irgendwie aus einer anderen Intention heraus. Und sie können aber in engeren Beziehungen, also im Familienkontext oder auch in so Partnerschaften, können sie sehr, ja, auch aggressiv plötzlich sein. Also es ist so dann fast, als hätten sie zwei Gesichter, weil man so dieses eher Bescheidene und eher Schüchterne so kennt und auf der anderen Seite aber so sehr viel passive Aggressivität und ja, auch so die aussaugend sind. Das sagen viele, die mit solchen Menschen zusammen waren. Oder auch Eltern hatten, die so waren, dass sie einen komplett ausgesaugt haben.
Durch dieses passiv-aggressive und diese Opfermentalität irgendwo.
Genau, ja.
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 Ja, das kann ich mir auch, also das ist ja auch was, weil, also da kommt man ja nicht, da kann man sich nicht so leicht von abgrenzen, das kann man generell nicht so leicht bei narzisstischen Familien, aber in dem Fall noch viel schwieriger, weil man ja immer wieder dieses Gefühl hat, ich muss der ja helfen irgendwie, ne? Ich bin irgendwo mit verantwortlich für meine Mutter oder meinen Vater und ich muss da irgendwie dann, also beispielsweise, wenn die Mutter jetzt einen verdeckten Narzissmus hat, dann leidet sie vielleicht in ihrer Wahrnehmung unter diesen ganzen Umständen der Familie und ist ja die Leidtragende und das Opfer von allen. Und da fühlt man sich ja als Kind dann schnell verantwortlich, dann für diese Mutter irgendwie zu sorgen. Und das macht es ja eigentlich so gut wie unmöglich, sich dann abzugrenzen, weil das würde ja innerlich einfach so viel Probleme in einem erzeugen, wie halt so negative Emotionen, schlechtes Gewissen einfach und so Selbstvorwürfe, ne? Und die dann aber auch von der Mutter kommen, so Vorwürfe. Aber wie, also und das ist ja auch immer eine häufige Frage, die kommt, wie kann ich mich denn abgrenzen, wie kann ich mich schützen in so einem Familiensystem, wie kann ich damit umgehen? Darauf gehen wir, würde ich sagen, im zweiten Teil ein, in der
gerne,
zweiten
ja.
Folge. Und die wird dann auf deinem Podcast aus der Neffs-Ecke erscheinen.
Genau.
Wann ungefähr, können wir vielleicht schon sagen?
Ja, auf jeden Fall 3 Tage nach deiner. Oder
so. Ich meine so Mittwoch und dann könnte deine irgendwie zum Wochenende hin dann, ne?
Genau, am Freitag dann noch. Dass man
am Freitag
das Wochenende Zeit hat, die anzuhören.
Okay, ihr habt's gehört. Das heißt, nach dieser Folge könnt ihr ab Freitag dann auf den Podcast von Fida gehen und dann die zweite Folge hören. Und da geht's dann eben darum, wie ihr euch bestmöglich aus so einer Familienstruktur irgendwie distanzieren könnt, abgrenzen könnt, euch schützen könnt. Inwiefern das überhaupt möglich ist. Und da besprechen wir dann, genau, noch diese ganzen Themen, die halt auch total wichtig sind einfach. Okay, dann vielen Dank für das erste Gespräch. Ich freue mich schon aufs zweite.
Ja, sehr gerne. Hat mir auch echt Spaß gemacht.
Ja, ich finde es auch voll toll. Also ich bin voll der Fan davon. Du erklärst es immer so eindrücklich und so krass, dass ich sogar noch denke, ah ja, stimmt, so ist das. So, also ich finde, du bist da unheimlich kompetent in dem Bereich und bin ganz froh, dass wir das jetzt zusammen gemacht haben und ich die nicht alleine aufgenommen habe, weil ich glaube, so gut wäre die alleine nicht geworden. So ist es der beste Beitrag, glaube ich, einfach für alle. Ich hoffe, ihr Zuhörer habt auch ganz viel mitgenommen. Stellt gerne Fragen über Instagram, wenn ihr noch irgendwie was dazu wissen wollt. Dann können wir da gerne nochmal drauf eingehen. Ansonsten hört ihr den zweiten Teil dann, wie gesagt, in Fidas Podcast. Ich verlinke den euch auch in der Beschreibung. Und ja, lasst gerne ein paar Sternchen da, Bewertungen da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann lieber nicht. Und dann wünsche ich euch noch alles Gute. Tschüss.